echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
In unserem BVB-Podcast Echte Tiefe, den BVB verstehen, sprechen wir heute über den Kader. Ist diese BVB-Mannschaft titelreif? Ja oder nein? Darauf werden unsere Experten in einer Kaderanalyse eingehen.
Echte Tiefe, den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen, ein Podcast der WAZ. Einmal wöchentlich, immer am Donnerstag, wollen wir euch hier ein Thema rund um Borussia Dortmund näher bringen und dabei in die Tiefe gehen. Wir, das sind zum einen unsere BVB-Experten, die Reporter Christian Wob.
Hallo zusammen.
Und Jonas Ortmann.
Hallo Linda, hallo in die Runde.
Die beiden beschäftigen sich tagtäglich mit Borussia Dortmund, sind ganz nah dran am Club, sind bei nationalen wie internationalen Spielen live dabei, besuchen die Trainingslager und sind auf den Reisen im Ausland mit dabei. Und hier wollen sie uns einmal ein bisschen in ihre Expertise und ihren Hintergrund mitnehmen. Ich bin Linda Joy Sonnenberg, ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Und wenn ihr euch jetzt gerade diesen Podcast bei einem der Podcast-Plattformen anhört, Spotify oder Co., und euch fragt, hey, wie sehen die eigentlich aus oder wie sieht eigentlich unser schönes Studio hier aus, dann schaltet gerne bei YouTube einmal rein. Auch da sind wir unter Echte Tiefe zu finden. Lasst auch gerne ein Follow da, dann verpasst ihr keine der künftigen Folgen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt rein. Hinter dem BVB liegt ja ein sehr aufregender Sommer. Nach der vergangenen Bundesliga-Saison ging es direkt weiter mit der Club-WM in den USA. Da warst du, Christian, live mit dabei. Dann gab es nur eine kurze Pause für die Spieler. Dann ging es direkt weiter mit der Vorbereitung. Insgesamt wurden 3 Testspiele absolviert. Es gab die Saisoneröffnung mit dem emotionalen Abschied von Mats Hummels. Es gab dazwischen noch ein kurzes, aber sehr intensives Trainingslager. Da warst du, Jonas, mit in Österreich mit dabei. Und jetzt steht schon die Pflichtspielsaison wieder an. Am Montag gibt es das erste Pokalrundenduell gegen Rot-Weiß Essen und danach startet auch schon fast wieder die Bundesliga. Und das ist auch mal ein guter Anlass, dass wir mal drauf schauen, wie weit ist eigentlich dieser BVB-Kader und ist dieser BVB-Kader eigentlich titelreif? Und da werden unsere Experten heute in die Analyse einsteigen und ich freue mich auf eure Einschätzung. Christian, vielleicht fangen wir mal an. Wie würdest du das dann einschätzen? Welche sind denn die Unterschiedsspieler beim BVB für dich?
Es sind auf jeden Fall in den vergangenen Jahren ein paar weniger geworden. Also ich finde, dass es mehrere Spieler gibt, die das Potenzial haben, in einzelnen Spielen den Unterschied zu machen. Aber Spieler, die diesen Titel so auf Dauer für sich in Anspruch nehmen können, gibt es eben nicht so viele. Wäre ich bei Serhou Guirassy sicherlich. Letztes Jahr Torschützenkönig bei der in der Champions League geworden. Auch in der Bundesliga häufig geknipst, obwohl er ja viel Zeit auch gerade am Anfang verletzt gefehlt hatte. Dann sicherlich Gregor Kobel, der die Spiele gewinnen kann. Und dann wird es, glaube ich, schon eng. Also Nico Schlotterbeck würde ich auch dazu zählen, wenn er dann wieder fit wird. Aber ansonsten sind das auch, glaube ich, schon die 3 gewesen, von denen man das mit Fug und Recht behaupten kann.
Ja, und das Problem an diesem Kader ist meiner Meinung nach, dass es diesen absoluten Outstanding Player, wie es in den vergangenen Jahren gab, mit Jude Bellingham, der Bruder, könnte ja mal so einer werden wie der Erling Haaland. Das sind alte Kamellen fast schon, die die Fans nicht hören wollen. Aber es ist schon so, dass meiner Meinung nach in diesem Kader zu wenige dieser Spieler fehlen, die ein Spiel entscheiden können. Im vergangenen Halbjahr war es ja sogar noch mal Jamie Gittens, bis Niko Kovac dann eigentlich übernommen hat, der den Verein in der Hinrunde getragen hat, der auch so ein Spieler war, der Spiel alleine entscheiden konnte, auch wenn die Mannschaft es ja überhaupt nicht auf den Platz bekommen hat, zu performen. Das kann ein Serhou Guirassy auch, aber er braucht natürlich auch die Hilfe der Mitspieler, die Flanken. Ich meine, ich erinnere mich an ein Spiel gegen Union Berlin, wo er dann, glaube ich, 3 einen Hattrick macht, aber auch immer sehr gut eingesetzt wurde. Ja, und es fehlt eben meiner Meinung nach schon ein Spieler, und danach wird ja zumindest noch gesucht, auch wenn auf dem Transfermarkt bisher noch nicht so viel passiert ist, ein Spieler, der ja auch mal im 1 gegen 1 im Dribbling auf dem Flügel Spiele entscheiden kann. Dieser Spieler meiner Meinung nach fehlt in diesem Kader extrem.
Ja, das ist ja gerade, also wir hatten, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, wie zum Beispiel Sancho, wie Bellingham, die waren natürlich auch tiefer auf dem Spielfeld im Einsatz, also weiter im Zentrum. Du hattest immer das Gefühl, wenn du dir den Ball gibst, die machen irgendwas Besonderes, die holen sich aber auch den Ball und machen was Besonderes. Und das hast du ja alleine schon aufgrund der Position bei Guirassy nicht, den musst du im Strafraum füttern, da macht der verrückte Sachen, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber es ist nicht so derjenige, dem du immer und überall den Ball geben kannst, weil bis dahin kommt der Ball ja häufig beim BVB gar nicht, was eines der Probleme auch in der vergangenen Saison war.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Bellingham ist der Name, der jetzt wieder in Dortmund mit dabei ist. Jude Bellingham, 19 Jahre, kommt aus der zweiten englischen Liga. Der bringt ja viel Hoffnung mit. Ich meine, gerade bei den Fans kam der Transfer ja auch gut an. Wie würdet ihr ihn einschätzen? Ist er schon ein Unterschiedsspieler jetzt? Kann er zu so einem werden? Ich meine, du hast ihn in den USA schon gesehen. Ihr habt ihn jetzt in der Vorbereitung gesehen. Wie schätzt ihr es gerade für ihn ein?
Ich habe ehrlicherweise einen sehr positiven Eindruck von ihm gewonnen. Wir hatten das Glück, mit ihm in der Medienrunde sprechen zu können am Dienstag im Trainingslager, und er hat einen fantastischen Eindruck gemacht. Also ich muss wirklich sagen, man hatte nicht das Gefühl, dass da ein 19-Jähriger vor einem steht, sondern das war ein gestandener Profi, und da sage ich wirklich auch Medienprofi. Also er hat auf jede Frage respektvoll geantwortet, tolle Antworten, keine Floskeln benutzt, und da komme ich jetzt zum Fußball. Am Ende kommt er aus der zweiten englischen Liga. Das darf man nicht unterschätzen, das weiß auch der BVB. Dennoch war er für den Verein so viel wert, dass man wirklich über 30 Millionen investiert hat. Das hat man ja in gar nicht so viele Spieler in der Vergangenheit. Und das heißt ja auch immer, es gibt immer viele Gerüchte über sehr viele hohe Ablösesummen. Aber die wird der BVB sehr oft nicht zahlen. Und warum der BVB diese Ablöse investiert hat, ist eben, weil die Überzeugung da ist, Jude Bellingham kann alle drei Tage performen, kann die Mannschaft alle drei Tage weiterbringen, hat in der vergangenen Saison bei Sunderland ja auch komplett durchgespielt, ich glaube über 50 Pflichtspiele gemacht. Ja, und das ist der Punkt, den der BVB sieht. Er ist ein Kovac-Spieler, einer, der Intensität, Pressing lebt. Ja, und ich glaube schon, dass es ein gutes Match ist. Aber ich sehe ihn eben noch nicht auf der Stufe eines Unterschiedsspielers für Borussia Dortmund. Da wird er sich sicherlich hinentwickeln und vermutlich auch schneller, als wir viele denken. Aber aktuell ist er mit 19 Jahren, kann er noch nicht der sein, der die Mannschaft alleine trägt.
Was man da vielleicht auch noch einordnen muss, bei Sunderland hat er ja tiefer gespielt, also eher als Sechser, Achter, bei Kovac als Zehner eingeplant. Und natürlich hast du nochmal da andere Aufgaben, du musst dich an ein sowieso schnelleres Spiel gewöhnen, du musst dich an andere Mitspieler gewöhnen. Deswegen finde ich, dass man da das Ganze langsam beobachten muss. Aber ich fand ihn schon ich hatte ihn ja, wie gesagt, schon in den USA gesehen, von Anfang an einfach sehr, sehr präsent in seinem Auftreten, was sicherlich auch an seiner, ja, ich meine, der ist riesig, und der ist, strahlt eben was aus, was er auch dann auch in Pressekonferenzen oder in Medienrunden rüberbringt, und er fordert den Ball, er gibt Anweisungen, also er erinnert in so vielem jetzt schon Jude, aber ich finde den, ich fand so dieses, natürlich, weil man auch mit anderen Augen darauf blickt als damals, Jude hat direkt eingeschlagen, das war Wahnsinn, den kannte ja wirklich keiner, und der war noch 2 Jahre jünger, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo er nach Dortmund gekommen ist, und hat gleich eine sehr prägende Rolle gespielt. Und ich finde, wir haben ja auch schon im Vorfeld viel über Jude gesprochen, abwarten, lass den Jungen sein Ding machen, der wird das schon hinkriegen, und halt ohne diese großen Erwartungen, dass wir ihn jetzt irgendwie direkt zum Unterschiedsspieler hochschreiben oder hochreden müssen.
Wie schwierig ist da auch der Vergleich, der immer kommen wird mit seinem älteren Bruder? Denkst du, das wird ein Problem sein?
Also das liegt natürlich immer nahe, dieser Vergleich, und ich glaube, man muss dabei sagen, Jude wird Dortmund weiterbringen, selbst wenn er gar nicht auf das Niveau von Jude kommt. Ich meine, Jude war wahrscheinlich in der vergangenen oder vorletzten Hinrunde, war es, glaube ich, also bei seinem ersten Halbjahr in Madrid, war er vielleicht der beste Mittelfeldspieler Europas. Und Dortmund wird es auch weiterbringen, wenn der 5. beste Mittelfeldspieler oder der 10. beste Mittelfeldspieler in Europa wäre. Deswegen, ich glaube, er ist vorbereitet auf diese Debatte, auf diese Vergleiche. Er versucht sich da bewusst von abzugrenzen, mit der Trikotnummer, mit dem Namen, der hinten auf dem Trikot steht. Ich glaube, der ist gut beraten, der hat ein gutes Elternhaus. Ich glaube, der kriegt das hin.
Das ist ja auch ein Thema, was ihn bei dem Wechsel sehr beschäftigt hat. Das hat er dann ja in dieser Medienrunde, über die ich gerade gesprochen habe, ja auch nochmal bestätigt. Er hat gesagt, ja, ich kann nichts dafür, natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, und er hat gesagt, er würde auch lügen, wenn ihn das überhaupt nicht mehr beschäftigen würde, aber am Ende hat ihn der Verein überzeugt, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, Jude wurde wirklich vom Projekt Borussia Dortmund überzeugt und hat den Schritt nicht gewählt, weil sein Bruder da war. Also ich glaube, das ist schon eine Sache, die man auch immer wieder herausstellen muss. Also ich glaube, Jude ist wirklich keiner, der seinen Bruder nachäffen will, sondern er will seinen eigenen Weg gehen, und er hat gesagt, Borussia Dortmund ist gerade der Verein, wo ich das am besten tun kann. Und deshalb denke ich, dass diese Vergleiche zumindest am Anfang jetzt noch nicht die ganz große Rolle spielen werden.
Jetzt haben wir auf die Spieler geschaut, die hervorstechen. Jonas, es gibt aber ja noch deutlich mehr Spieler auch im Kader. Sprechen wir auch so über die Stammspieler. Bei wem, denkst du, könnte es in dieser Saison sein, dass er trotzdem auch mal hervorsticht? Oder bei wem hast du Hoffnung, dass er vielleicht auch an alte Stärke wieder anknüpft?
Wenn du mich so fragst, sind das sicherlich in der Offensive Karim Adeyemi und Maxi Bayer, die sicherlich, wir haben die Kategorie mal Stammspieler genannt, Spieler, die performen sollen, müssen, aber eben nicht unserer Meinung nach bisher das gezeigt haben, was Borussia Dortmund zu Titeln führen wird. Und eigentlich hat man viele dieser Spiele. Waldemar Anton, der gerade in der Rückrunde beziehungsweise dann in der Endphase der Saison ja als Abwehrchef geglänzt hat. Emre Can, der gute Leistung gezeigt hat, der aktuell verletzt ist. Johan Riasson, der konstant ist auf der rechten Seite. Daniel Svensson, der eigentlich eine tolle Entwicklung genommen hat. Aber es sind halt aktuell nicht die Spieler, die den BVB bisher zu Titeln geführt haben. Und da erwartet man sich sicherlich schon nochmal den nächsten Schritt. Denn ich habe schon das Gefühl, so rund um Saalfelden, wenn man mit Spielern gesprochen hat, die Verantwortlichen halten sich mit Zielen zwar zurück, aber die Spieler, das hat jetzt auch nochmal Niklas Süle in einem Podcast gesagt, die wollen schon angreifen. Und die haben schon das Gefühl, dass sich die Mannschaft gerade einspielt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man jetzt abwarten muss. Und der BVB muss halt jetzt mal von Anfang an da sein und nicht erst in der Rückrunde wieder guten Fußball spielen.
Aber da muss man auch sagen, wenn die nicht Titel als Ziel hätten, dann können sie sich auch gleich abmelden vom Fußball, oder? Also das muss man ja auch dazu sagen.
Dafür sind sie bei Borussia Dortmund, das sagt ja jeder. Also einmal sind es die Fans, einmal ist es das Stadion und dann ist es Titel zu gewinnen. Und der letzte Titel ist jetzt auch schon 4 Jahre her, der Pokalsieg mit Edin Terzic. Man ist 2-mal knapp gescheitert. Habe ich Karim Adeyemi auch gefragt, hat ihn das eigentlich noch hungriger gemacht? Und seine Antwort, die fand ich eigentlich ganz cool, es hätte mich noch hungriger gemacht, wenn wir das Ding gewonnen hätten und ich gesehen hätte, was auf dem Borsigplatz los wäre. Also ich glaube, die Jungs sind schon hungrig und die haben auch, glaube ich, alle keinen Bock mehr darauf, in der Hinrunde wieder hinterher zu rennen und zu sagen, ja, wir sind wieder 10, 15, 20 Punkte hinterm FC Bayern. Deshalb glaube ich, setzt der BVB gerade gut daran, diese Konstanz mit in die neue Saison zu nehmen. Aber ob das klappt, werden wir dann jetzt schon in Essen sehen, glaube ich.
Das macht ja auch was mit einer Mannschaft, einer Spielergeneration, wenn du immer knapp gescheitert bist oder wenn du eigentlich hohes Potenzial hast und das nicht abrufen kannst. Ich meine, das ist auch, was die Nationalmannschaft über viele Jahre, jetzt bevor Nagelsmann kam, eigentlich begleitet hat. Immer dieser Stamm des 95er, 96er Jahrgangs, von dem es ja auch viele in Dortmund gibt. Deswegen wird es für die jetzt, glaube ich, auch einfach ganz wichtig sein, wirklich mal was zu gewinnen, um dieser ewigen, nein, es ist ja nicht mehr, also ewiger Zweiter wäre ja schon inzwischen wieder eine Steigerung, aber dieses ewige, wir wollen eine Spitzenmannschaft sein, sind es aber eigentlich nicht und uns umgeben viele Zweifel, wenn man das endlich ad acta legen könnte.
Ja, und das habe ich auch in einem Kommentar geschrieben. Also der BVB muss dieses Jahr mindestens Zweiter werden. Also der Abstand zum FC Bayern ist weiterhin da und da kann man in Saalfelden auch überhaupt nicht drumherum. Um die Aussage, der FC Bayern war 25 Punkte vor Borussia Dortmund. Das hatte jeder quasi eingeimpft wie Kovac die Fitness den Spielern, diese Aussage. Aber gleichzeitig, ich finde, Leverkusen hat einen Aderlass an Spielern, Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremy Frimpong, Unterschiedsspieler der vergangenen 2 Jahre verloren. Natürlich haben sie sich auch verstärkt, aber das muss ich erstmal finden, auch mit dem neuen Trainer. RB Leipzig hat Spieler geholt, die bei Borussia Dortmund nicht unbedingt gewollt waren, wie ein Johan Bakayoko, der nochmal angeboten worden ist. Ein Maximovic, den der BVB zwar auf dem Zettel hatte, aber auch nicht ernst gemacht hat. Also man glaubt ja besser zu sein als diese Mannschaften. Und sicherlich, wenn wir über den Kader sprechen, ist er in der Breite auch wenn es nicht viele Spieler gibt. Aber wenn die alle fit sind, ist es ein guter Kader. Das ist meine Meinung dazu. Aber dennoch, der BVB muss den Anspruch haben, dieses Jahr mindestens Zweiter zu werden und auch ja eigentlich oben anzugreifen. Aber der zweite Platz ist meiner Meinung nach dieses Jahr, ja, muss manifestiert werden. Sonst wird es auch langsam eng zu erzählen, dass man der zweite Leuchtturm in der Bundesliga ist.
Es gibt bei Borussia Dortmund ja auch immer Spieler, die man mit viel Ambition geholt hat. Denkt da jetzt zum Beispiel an Marcel Sabitzer, wurde quasi als der Nachfolger von Jude Bellingham geholt und könnte in dieser Saison vielleicht, ja, ich sag mal maximal wahrscheinlich der Edelhelfer vom kleinen Bellingham werden. Ist das ein Problem bei Dortmund, dass die Spieler zuletzt nicht eingeschlagen haben, die man geholt hat? Oder nicht so eingeschlagen haben, wie man sich das erhofft hat?
Ja, die zurückliegende Saison von Sabitzer ist sicherlich schwierig gewesen. Hat er auch selbst sicherlich so gesehen. Aber auch da, ich glaube, Niko Kovac ist ein Fan des Spielers. Das ist jetzt in der Vorbereitung auch nochmal vorbeigekommen. Der hat eine durchaus gute Vorbereitung gespielt. Sabitzer soll jetzt auch teilweise vor Felix Metscher zum Beispiel im internen Ranking gerade stehen. Bin ich mal gespannt, wie das dann am Montag wirklich aussieht. Aber klar, auch ein Julian Brandt, ich habe gesehen, der hatte zwar 15 Scorer in der Bundesliga, aber dennoch war die Saison ja für viele nicht gerade berauschend, so würde ich es mal sagen. Es sind am Ende Spieler, die Mannschaft dennoch tragen. Auch ein Sabitzer in den letzten beiden Spielen ist nochmal wichtig gewesen. Es dürfen in dieser Saison nicht so viele Enttäuschungen sein und da zählt ein Sabitzer in der vergangenen Saison sicherlich dazu, auch ein Julian Brandt, ein Jan Couto, den man für viel Geld jetzt verpflichtet hat. Also diese Enttäuschungen dürfen dieses Jahr nicht passieren, wenn der BVB angreifen will.
Das ist Preis-Leistungs-Thema, das ist, glaube ich, das Entscheidende beim BVB. Wir brauchen ja nicht drum herum gehen, dass Sabitzer, dass Mecher, dass das wichtige Spieler für diesen Kader sind, dass sie Teil des erweiterten Stammpersonals sein werden. Aber die haben eben auch dann im Gesamtpaket allein an Ablöse 50 Millionen gekostet. Plus werden auch entsprechend im eher oberen Preis- oder Gehaltssegment bei Dortmund angesiedelt sein. Und wenn du in dieser Kategorie unterwegs bist, musst du ja eigentlich eher Richtung Unterschiedsspieler gehen und nicht Richtung, bisschen salopp formuliert, Mitläufer oder Kaderspieler. Und das ist ja, glaube ich, das Problem eben, dass die Leute, die viel gekostet haben, eben nicht mehr so überzeugt haben, wie sie es eigentlich hätten müssen mit Blick auf Gehalt und Ablöse.
Es ist ja so, dass der BVB einen ziemlich kleinen Kader hat eigentlich. Es sind, glaube ich, aktuell 27 Spieler ungefähr drin. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Und jetzt kommt noch ein großes Verletzungspech hinzu, was wir gerade auch schon kurz angesprochen hatten, gerade in der Abwehr. Ist das eine Möglichkeit, für Nachwuchstalente nachzurücken? Wir haben jetzt in der Vorbereitung auch öfters mal auf Filippo Manet geguckt. Du hast ihn ja auch bei einigen Spielen in Siegen und Iserlohn gesehen. Er hat danach großes Lob bekommen von Niko Kovac. Waldemar Anton hat auch lobende Worte gefunden. Christian, wie würdest du ihn jetzt einschätzen? Hat er jetzt eine Chance gerade, das zu nutzen? Oder denkst du, Niko Kovac setzt nicht unbedingt auf ihn?
Die Versetzung von Süle hat auf jeden Fall seine Situation nochmal verändert. Also ich finde, dass er es ordentlich gemacht hat. Kovac hat bei allem Lob aber immer noch einschränkend gesagt, es wird auch über die zweite Mannschaft an Spielminuten kommen müssen, um sich zu steigern. Er hat gegen Juventus, hat er eher Riasson in die Innenverteidigung gezogen. Das ist jetzt für mich, ehrlich gesagt, nicht erstmal der absolute Vertrauensbeweis dafür, dass er das Talent ist, was den nächsten Schritt machen kann oder was ganz nah dran an der Startelf ist. Er ist näher dran, würde ich sagen. Er wäre immer noch recht weit weg, wenn alle fit werden auf der Position. Allerdings jetzt gerade ist die Situation eben in der Innenverteidigung angespannt, vor allem da du mit der Dreierkette spielst und eigentlich drei Leute brauchst. Deswegen glaube ich schon, dass er auf seine Minuten kommen wird und ich glaube auch, dass er das sehr ordentlich gemacht hat in den Testspielen, vor allem mit Blick auf seine lange Verletzungspause, mit Blick darauf, dass er noch sehr, sehr weit weg war von Profi-Pflichtspielminuten in Pflichtspielen. Und deswegen glaube ich schon, dass er seine Rolle spielen wird, gerade am Saisonanfang. Aber ob er jetzt dann wirklich, wenn dann auch wieder Leute zurückkommen, den Stammplatz hat, das liegt jetzt ehrlich gesagt auch in seiner Hand. Also das Kovac-Spiel kommt ihm sicherlich entgegen, dass er nicht so viel oder dass der Spielaufbau über andere Leute funktioniert. Das war auch schon einer der Faktoren, warum Gregor Kobel wieder in absoluter Topform ist, seit Kovac da ist. Bei Schein wird das etwas anders. Auch da hatten wir mal gehört, dass Manet da gerade aufgrund seines Spielaufbaus noch sehr, sehr weit weg war von der Profimannschaft. Jetzt ist das anders. Kovac hat mal explizit betont, dass die vorrangige Aufgabe eines Innenverteidigers ist, zu verteidigen. Und das kann man nicht, der kommt aus der italienischen Verteidigerschule, der ist dynamisch, der ist gut im Zweikampf, der hat ein ordentliches Stellungsspiel, der ist kopfballstark, der hat als Kapitän von der U19 Verantwortung übernommen. Ich glaube, das ist jemand, dem man diesem Schritt zutraut, aber ob er es dann am Ende wirklich schafft, ob er am Ende dann wirklich das Potenzial hat, das liegt ehrlich gesagt am Spieler. Und ich meine, ich weiß, es ist bei Kovac ja auch immer dieses, ich nenne es mal Vorurteil gab, der setzt gar nicht auf Talente. Kein Trainer der Welt setzt nicht auf Talente, sie müssen halt nur gut sein. Und wenn sie gut genug sind und besser sind als die Arrivierten, dann werden sie spielen, früher oder später. Und das liegt jetzt komplett bei Manet.
Hat sich da in den letzten oder den vergangenen Saisons auch was geändert? Ich meine, Dortmund stand ja immer auch ein bisschen dafür, dass man halt die jungen Talente geholt hat, die sich in Dortmund entwickelt haben und die dann gegebenenfalls auch teuer weiterverkauft hat. Seht ihr da ein bisschen so ein Abweichen von dieser Norm?
Also es ist schon der Plan der Verantwortlichen, das wieder umzusetzen und verstärkt auf dem Transfermarkt dann auch einzusetzen. Man muss schon sagen, dass es abgenommen hat. Man hatte jetzt im vergangenen Jahr, man hat zwar Jamie Gittens für eine gute Ablöse von rund 65 Millionen abgegeben und da können sich die Verantwortlichen auch feiern lassen, auch wenn man sich sicherlich noch ein bisschen mehr irgendwann mal erträumt hatte. Dennoch muss man schon sagen, wer ist jetzt aktuell der Spieler im Kader, der nochmal so eine hohe Ablöse bringen kann. Also diese Spieler werden weniger. Es gab mal eine Offensive mit Erling Haaland, mit dahinter Jude Bellingham, Marco Reus, Jadon Sancho. Also das sind drei Spieler, die für Unsummen in die Kassen gespielt haben. Und man wollte in diesem Sommer wieder in dieses Segment greifen. Man hat, das konnten wir bei der WAZ enthüllen, Ethan Vanieri, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, vom FC Arsenal, ein 18-jähriges, wirklich super Talent. Man war bereit, rund 35 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. Ja, und der Wechsel ist geplatzt. Und das hat intern auch wirklich für, ja, ich sag mal, Rumoren gesorgt. Man hatte schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass es klappen wird. Es hat dann am Ende nicht geklappt. Da gehen die Hintergründe ein bisschen auseinander. Aber ja, das war schon ein Schlag für den Verein. Und woanders wurde es dann auch berichtet, man musste so ein bisschen von neu wieder anfangen. Man hat jetzt andere Kandidaten. Man ist immer so in dem Segment zwischen 20 und 23, 24 Jahren. Also man möchte schon Spieler mit Potenzial verpflichten. Die Frage ist dann immer, ist man von dem Potenzial so überzeugt? Und bei Vanieri zum Beispiel war man davon überzeugt, war bereit, rund 35 Millionen Euro zu bezahlen. Das ist man aber bei einem Fabio Silva zum Beispiel, der ja auch schon 23 Jahre alt ist, eben nicht. Man sagt zwar, der hat schon viel Potenzial, der Junge, aber wie groß ist immer das Risiko, dass das nicht funktioniert? Und ja, deshalb, man hat im vergangenen Jahr mit Pascal Gross, Guirassy und Anton eine neue Achse verpflichtet. Damit Maxi Bayer und Couto schon zwei im Potenzial verpflichtet, aber das waren auch keine Spieler, die zwar 19 waren, sondern die waren schon knapp über 20. Ja, und in dem Segment soll es weitergehen, aber auf dem Transfermarkt, ja, tut sich der BVB aktuell schwer.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Jonas hat es gerade schon angesprochen. Wir haben natürlich alle Berichte rund um den BVB auch bei uns auf der Homepage. Unter watz.de/BVB könnt ihr das alles nachlesen. Wenn ihr da noch mehr in die Tiefe gehen wollt, als wir das hier im Talk tun, werdet ihr da auf jeden Fall fündig.
Ich wollte noch einmal kurz die Kader, also zumindest ein bisschen das mit den entwicklungsfähigen Spielern in Schutz nehmen. Duran Will sicherlich jemand, von dem man sich sehr viel versprochen hat, der leider verletzt lange oder immer wieder mit Verletzungen zu tun hat. Adeyemi ist sicherlich jemand auch noch, der in dieses Segment reinrutschen kann. Aber ansonsten fehlt es eben an genau diesen Spielern. Und ich finde auch, dass man da sagen muss, dass sich halt der Markt dahingehend verändert hat. Dortmund, da interessante Spieler für Dortmund, die sind inzwischen auch interessant für die Chelseas dieser Welt und die haben kein Problem, sich einen 40-Mann-Kader zu halten und ihre Talente in die halbe Welt auszuleihen. Das gehört sicherlich auch dazu, dass du da halt ein Problem hast, wieder an diese Leute heranzukommen. Du musst denen diese Perspektive bieten. Das ist ja so dieser Verkaufspunkt, dass du eben die auf Top-Niveau, dass dir als Talent vertraut wird. Das ist halt ja auch das, was am Ende Bellingham überzeugt hat zum Beispiel. Aber ansonsten finde ich, dass diese Strategie, die's sich in den vergangenen Jahren vor Lars Ricken eingeschlichen hat, eben, dass man mehr auf diese etablierten Spieler setzt, dass das halt letztendlich für einen Verein wie den BVB nicht funktionieren kann. Auch da war ein bisschen Pech dabei, zum Beispiel, dass du dir in drei Saisons hintereinander dir einen neuen Mittelstürmer kaufen musstest, weil Haller eben diese Krebsdiagnose bekommen hat. Das kann keiner voraussehen, das ist bitter. Das wirft dich in der Kaderplanung um mindestens zwei, wenn nicht sogar noch mehr Transferperioden zurück. Aber letztendlich muss der BVB einfach diese Balance finden zwischen diesen 18- bis 22-jährigen Ausnahmespielern, die auch Marktwertsteigerungspotenzial haben und eben den Leuten, die etabliert sind, weil im Kader, den du gerade schon aufgezählt hast, bei dem 2021er Pokalsieger-Team, da gab es halt auch noch einen Axel Witzel und einen Mats Hummels, ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Du kannst nicht nur diese 18-jährigen Talente holen. Diese Balance muss der BVB einfach wieder finden und gleichzeitig aber auch, ich weiß nicht, ob wir da jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese Strategien oder diese wichtigen Positionen eben in einem Konzept besetzen. So, und Stichwort Konzept, das hat sich auch in den letzten Jahren, also die Spielidee völlig verändert, immer wieder. Und das macht dir natürlich eine Kaderzusammenstellung auch nicht viel einfacher.
Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, wenn wir über Marktwertentwicklung beispielsweise sprechen, das ist ja auch was, der BVB muss Marktwerte aufbauen, das ist auch nochmal rund um Saalfelden klar geworden. Man ist in der vergangenen Saison schon ins finanzielle Risiko auch gegangen, weil man ja bis zu 100 Millionen, wenn man Couto einrechnet, schon in den Kader als Ablösesumme investiert hat. Hatte im vergangenen Jahr mit Niklas Füllkrug eine Einnahme von rund 30 Millionen, aber trotzdem da sind ja viele Spiele auch ablösefrei gegangen. Wenn man jetzt mal überlegt, wir haben gerade über den Pokalsiegerkader gesprochen, das ist ein Marktwertverlust heute von rund 30%. Also heute ist der Kader rund 400 Millionen Euro wert, was in der Bundesliga, glaube ich, aktuell der Platz 4 ist. Aber damals war er eben 30% wertvoller. Selbst heute vor einem Jahr war er 21% wertvoller. Also das heißt schon, es ist eine stetige Abwärtsentwicklung, gerade beim Marktwert da. Und da müssen die Verantwortlichen jetzt gegensteuern, damit der BVB auch weiterhin eben in die Spitze investieren kann und nicht weiter sehr, sehr gute Bundesligaspieler holen kann und sehr, sehr gute Bundesligaspieler hat, aber eben nicht diese Unterschiedsspieler, über die wir schon gesprochen haben.
Was da auch interessant ist, ich hätte mir nochmal die Zahlen rausgeschrieben, in diesem Pokalsiegerjahr hatte zum Beispiel Gio Reyna einen Marktwert von 38 Millionen und das ist ein Betrag, da haben sie halt auf ihn gesetzt und gedacht, das wird unser Nächster, der irgendwann mal 100 Millionen bringt. Aber das Geld hättest du ja damals für den bekommen. Und heute reden wir darüber, dass Parma zu knauserig ist, 6 Millionen für den auf den Tisch zu legen. Da gibt es auch Gründe für, weil eben die letzten Jahre schwach waren. Mokoko damals auch noch ganz jung gewesen, schon Marktwert von 18 Millionen, plus die Haaland, Bellinghams und sowas. Und auch gerade in dieser Breite fehlt total der Marktwert. Jetzt hast du viele Spieler, die Ende 20 sind, deren Verträge in den nächsten 1-2 Jahren auslaufen und für die du die erstens keinen Sinn oder keinen Zwang haben zu gehen, weil sie gut verdienen in Dortmund und zweitens, weil kein anderer Verein mehr, der auf dem Niveau diese Spieler gebrauchen kann, sie das bezahlen kann. So, ne, da sind ja viele Spieler dabei, möchte jetzt keine Namen nennen, aber die bringen dann die Freiburgs dieser Welt weiter vielleicht, so, aber die können halt, da wäre der halt der, wenn der Spieler halt absolute Topverdiener und das macht ja keiner, so.
Du hast jetzt gerade schon die Positionen angesprochen. Wir haben jetzt über die Kaderstrategie, über einzelne Spieler, die herausstechen, gesprochen. Was sind denn die Positionen, Christian, wo du sagst, da muss der BVB jetzt eigentlich noch nachlegen oder da muss jetzt der Fokus drauf gelegt werden?
Ich finde, wenn Guirassy langfristig ausfallen sollte, kannst du die Saison praktisch gerade abhaken. Ich finde, du brauchst auf jeden Fall noch einen richtig guten Backup für ihn. Es wird seit Jahren darüber diskutiert, dass du einen Zweikampf und einen spielstarken Sechser bräuchtest. Die Position ist auch, der ist auch häufiger mal am Bedarf vorbeigekauft worden. Und ich meine, dass sie diese Position als wichtig empfunden haben, wissen wir spätestens seit 2023, wo es um den Alvarez-Transfer ging, von dem am Ende ein Abstand genommen wurde, weil man sich intern nicht einig war, wie so häufig. Und plus die Situation in der Innenverteidigung und auf den Außenverteidigern ehrlicherweise auch, weil wir haben da jetzt viele Notlösungen mit Benze Baini und Riasson, die einrücken könnten. Also wenn Benze Baini einrückt, jetzt in die Innenverteidigung, hast du nur noch Svensson als Linksverteidiger. Wenn der auch mal nicht kann, der wird jetzt auch höchstwahrscheinlich für die schwedische Nationalmannschaft nominiert. Also ich weiß es jetzt nicht, aber der wird als auch noch mehr Belastung haben durch die Länderspiele. Da wirst du spätestens im Oktober, November wieder am Stock gehen hinten. Also gehst du ja jetzt schon, aber dann umso mehr, wenn jetzt noch irgendwas passiert.
Gehst du da mit, Jonas?
Ja, das ist schon auf Kante genäht. Das ist ja meine These vom Anfang. Ich sage, wenn alle fit sind, ist dieser Kader gut. Aber die vergangenen Jahre haben eben gezeigt, gerade Richtung Oktober, November, im vergangenen Jahr gab es natürlich schon eine sehr hohe Ausfallfrequenz von bis zu 10 Spielern gleichzeitig. Das kann natürlich keine Kaderplanung der Welt, das sagen ja die Bosse auch selbst, auffangen. Aber du wirst ja immer 3-4 Ausfälle sicherlich haben. Da kommt auch mal eine Gelbsperre dazu. Und man hat aktuell, wie man mit ihm plant, 6 Innenverteidiger. Man hat aber nur 3 Außenverteidiger eigentlich mit Johan Riasson, Svensson, hast du gerade schon gesprochen, und Jan Couto, der bisher noch nicht überzeugen konnte. Vielleicht wird es ja seine Saison, er identifiziert sich ja schon mit dem Club, aber schauen wir mal, ob das jetzt auch sportlich klappt. Man hat fürs zentrale Mittelfeld, du hast gerade schon gesprochen, man plant zwar mit Job auch offensiver, aber er ist ja zu Hause eigentlich auch im zentralen Mittelfeld. Gerne auch ein bisschen defensiver, 5 Spieler. Man hat mit Gio Reyna, wenn man die reinzählt, 2 Zehner. Ja, und dann eigentlich mit Adeyemi, mit Bayer und Guirassy 3 Stürmer, beziehungsweise die beiden, die drumherum spielen. Und ja, ich finde das schon durchaus unausgewogen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich mir gerne einen Unterschiedsspieler nochmal, einen Dribbler wünsche, der auch mal Spiel alleine entscheiden kann, wonach ja auch durchaus gesucht wird. Aber ja, die Suche gestaltet sich gerade nicht so einfach auf dem Transfermarkt aufgrund der ganzen, Schwierigkeiten, die du gerade auch angesprochen hast. Und man will ja auch noch einen Kanin Chukwuemeka beispielsweise verpflichten, der auch im zentralen Mittelfeld zu Hause ist. Also schauen wir mal, ob das Ganze gut geht. Ich habe da meine Zweifel, aber ich sage auch, der Kader, wenn das alles so funktioniert, wie sich es alle vorstellen, ist gut. Also man darf jetzt auch nicht kritisieren, es wird auch noch sicherlich was passieren, deshalb warten wir mal ab. Aber man darf zumindest einen Zweifel haben, dass das wirklich so aufgeht, wie sich es alle wünschen.
Ja, auch dieses Flügelspieler, der wirklich 1 gegen 1 auflösen kann. ich meine, dann hörst du aus dem Verein wieder, ja, da kann ja mal der Karim auch spielen und dann kann auch der Maxi spielen. Ja, die können das, aber die können das eben nicht so gut wie Spezialisten. So, und die werden vor allem auch vorne gebraucht. Und wir haben das, glaube ich, im Testspiel, das müsste in Siegen, glaube ich, gewesen sein. Da haben sie versucht, das Spiel sehr, sehr breit zu machen mit Adeyemi auf dem Flügel. Und das war ein Regionalliga-Aufsteiger. Und man hat gesehen, wenn der es schafft, den zuzustellen und der nicht in die Räume dahinter kommt, ist er aus dem Spiel genommen. So, weil der eben das dann nicht auflösen kann. So, und ich finde, dass es diese besonderen Positionen wie Flügelspieler, wie Sechser, die gibt es seit Ewigkeit. Ich glaube, klarer Sechser ist jetzt in dem System nicht so ganz wichtig, weil du durch den Dreierblock da hinten schon eine gute Stabilität im Zentrum hast, würde ich sagen. Andererseits muss ja dein Anspruch sein, wenn du einen titelreifen Kader haben willst, auch variabel zu spielen, und sobald du dann umstellst, fehlt dir eben dieser Sechser. So, und deswegen bin ich auch da der Meinung, dass es da eigentlich noch hätte Bedarf gegeben, genauso wie auf so vielen Positionen eigentlich, aber es ist halt komplizierter als diese Ideallösung, ne? Also man muss das Ganze auch perspektivisch betrachten, was passiert 26, wenn diverse Verträge auslaufen, mit wem verlängerst du, das wird auch teurer, also von denen, die jetzt nicht auslaufen, aber das ist halt alles, du kannst diese Kaderplanung kannst du nicht anhand dieser einen Transferperiode jetzt oder anhand dieser einen Saison eigentlich auslegen. So, und dann noch vielleicht noch eine Stufe drüber. Wir reden bei Kaderplanung ja auch über Strategie, über eine langfristige Strategie, wie eine Mannschaft aussehen soll. Und der Verein muss halt diese Strategie vorgeben und dann am Ende möglichst den passenden Trainer verpflichten, der zu dieser Strategie passt. So in den vergangenen Jahren war es eben andersrum, dass ein Trainer verpflichtet wurde, der hat seine Wunschspieler genannt. Und dann war der Trainer schnell da wieder weg, als er gucken konnte. Und dann stand man eigentlich mit den Altlasten des vorherigen Kaders da. Und solange du da keinen klaren Plan vorgibst, fürchte ich, dass wir ständig diese Diskussion wieder haben werden, wo der Kader strukturelle Schwachstellen hat und wo nicht.
Lass uns mal auf eine Position noch kurz gucken. Jonas, du hattest es gerade angesprochen aus deinem Interview mit Karim Adeyemi, dass er gesagt hat, wenn ich wüsste, wie es sich anfühlen würde, diesen Titel zu gewinnen, dann wäre ich noch motivierter. Jetzt hat man mit Niko Kovac ja einen Trainer, der schon Titel gewonnen hat. Wie wichtig ist das für so eine Mannschaft, dass man einen Trainer hat, der vielleicht diese Impulse auch mitgeben kann noch?
Über Niko Kovac wird unisono eigentlich bei allen Spielern ja sehr positiv gesprochen. Der kam ja auch nicht gerade mit Jubel-Arien hier in Dortmund an. Ich glaube, intern wird auch mal gesagt, war jetzt auch nicht vielleicht die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt, aber hat natürlich total eingeschlagen mit seiner Art, mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt. Er hat den Verein beruhigt. Das war erstmal die ganz, ganz große Schwierigkeit, die Niko Kovac geschafft hat. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, es sind ja gar nicht so viele Spieler da, die schon was gewonnen haben. Ich glaube, Niklas Süle ist der die meisten Titel hat. Der hat die Champions League gewonnen. Der hat mehrere Meisterschaften mit dem FC Bayern gewonnen. Dann gibt es ein paar Pokalsieger. Emre Can ist noch italienischer Meister. Aber dann hört es schon bei großen Titeln auf. Und also diese Mannschaft, meiner Meinung nach, wie gesagt, die muss hungrig sein, jetzt endlich was zu gewinnen. Du hast gerade über diese Generation gesprochen. Und Niko Kovac ist schon jemand, der das auch klar vorgibt, der klare Ansagen macht, der auch die Mannschaft mal über den Platz scheuchen kann in der Vorbereitung. Man hört ja davon, dass viele oder einige Spieler schon sehr früh im Bett waren nach der einen Einheit an dem Dienstag. Von daher ist es schon wichtig, dass er meiner Meinung nach da sehr autoritär auch ist und ja, den Jungs auch mal, wie es Karim so gesagt hat, auch mal einen Arschtritt verpasst, um jetzt endlich auch vom ersten Spieltag an da zu sein, denn das ist die große Herausforderung meiner Meinung nach, diese Konstanz, gerade wenn jetzt die Champions-League-Spiele im Dreitagesrhythmus kommen, denn der BVB hat immer wieder bewiesen, dass wenn es drauf ankommt und die Mannschaft schon am Boden ist, dass sie dann performen kann und dass sie dann nochmal alles aus sich rausholt, diese Mentalität, wir gegen alle, das ist ja irgendwie dann Borussia Dortmund, das schaffen sie dann auch, dann da zu sein, auch wenn es natürlich dann jetzt so gegen Mainz 23 nicht geklappt hat, das Champions-League-Finale unglücklich war. Aber oft war es ja so, dass man diese Aufholjagden eigentlich immer geschafft hat. Und es darf einfach jetzt nicht zu einer Aufholjagd kommen, sondern man muss von vornherein vorne wegmarschieren und den FC Bayern jagen.
Ich finde auch, dass man den Kovac-Effekt bei der Kaderplanung auch nicht außer Acht lassen darf in puncto Fitness. Also wir haben sicherlich festgestellt, dass der Kader letztes Jahr zu klein war. Auch wenn, wie du richtig sagst, diese 10 Ausfälle gleichzeitig, kannst du in keiner Kaderplanung berücksichtigen. Aber Kovac ist eben dieser Fitnessexperte, der hat bewiesen, dass er seine Mannschaften nach vorne bringen kann. Man hat schon gesehen in diesem halben Jahr, wo er da war, dass sowohl die abgespulten Kilometer pro Spiel als auch die intensiven Läufe mehr geworden sind, dass man sich da in die Ligaspitze erarbeitet hat. Seine Mannschaften waren immer ganz vorne dabei, selbst wo es nicht funktioniert hat, wie in Wolfsburg zum Beispiel in Sachen Fitness. Und das sind natürlich Punkte, die du auch noch berücksichtigen kannst. Das ist ein Zocken darauf, dass die Methoden funktionieren, dass die Grundfitness höher wird, dass du weniger Ausfälle hast. Dann musst du aber natürlich auch sehen, selbst wenn sie fit sind, musst du immer noch schaffen, wenn du rotierst, Qualität nachzulegen. Da bin ich skeptisch, ob das mit dem Kader funktioniert oder ob dann nicht dieser Kern von 13, 14, 15 Leuten zu wenig ist, weil wir haben gesehen, es gibt ganz viele Leute, die eventuell noch sogar gehen, wo du halt auch einfach einen großen Qualitätsabfall nach hinten hast. Das ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass Chukwuemeka, dass einer wie Silva, ob es dann Silva wird am Ende, weiß man ja nicht, kommt, dass du noch auf den anderen, ein, zwei anderen Position nachlegst. Ich meine, das ist das Zitat von Aki Watzke, ist in der Spitze der Breite ein bisschen nachlegen. Das würde genau der These entsprechen, dass du eben, um mit diesem kleinen Kader zu bestehen, diesen Leistungsabfall nach hinten raus, also oder dieses Leistungsgefälle ein bisschen harmonisieren musst. Mhm. Aber wie gesagt, bei all dem, du hast jetzt auch Kovac schon sehr gelobt. Das ist auch das, was ich bisher von den Eindruck, den ich bisher von ihm gewonnen habe. Der ist so so paradox, wie das klingen mag, gerade genau der Richtige für den BVB jetzt gerade, ob er das dann auch in den nächsten Jahren sein wird, das werden wir abwarten, auch da darf man ja auch nichts überstürzen, jetzt auch in Sachen Vertragsverlängerung, er macht jetzt erstmal noch diese Saison und dann kann man ja Ende des Jahres mal schauen, wie sie gestartet sind, wie es dann langfristig weitergehen könnte, aber bei dem, was er bisher gemacht hat, also das spricht schon sehr, sehr viel für ihn.
Jetzt hatten wir sehr viele Aspekte. Lass uns aber noch mal ganz kurz zur Ausgangsfrage zurückkommen. Ist der BVB titelreif? Christian?
Kommt auf den Titel an. Also ich glaube, dass es möglich ist, mit dieser Mannschaft zum Beispiel Pokalsieger zu werden, weil Kovac auch ein K.O.-Experte ist, der es in diesen Spielen hinkriegt, die Mannschaft einzustellen. Wir wissen beide, wenn es eng wird, liefern die ab, liefert der BVB auch ab. Aber ich glaube eben aufgrund der Schwächen, die wir, glaube ich, jetzt auch schon vernünftig oder ausführlich erklärt haben, glaube ich nicht, dass es reicht, über 34 Spieltage den Bayern Paroli zu bieten. Weil einfach die Bayern letztes Jahr 25 Punkte voraus waren und trotz aller Kaderprobleme, die es da gibt, glaube ich auch nicht viel schlechter werden.
Ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu, aber ich sage ja, weil ich doch ein bisschen auch darauf hoffe, dass der BVB in diesem Jahr angreift, weil ich das nicht schon wieder so langweilig haben will, wie in den vergangenen zwei Jahren, wo man der Musik absolut hinterhergelaufen ist. Ich habe schon den Eindruck, aus dem Trainingslager, dass die Mannschaft begriffen hat, wo Fehler waren, dass die Mannschaft begriffen hat, von Anfang an da zu sein. Ich glaube, dass man das auch nicht so ganz, also es geht ja kein Spieler in ein Spiel und sagt, boah, heute gebe ich mal 80%, wird schon irgendwie reichen. Natürlich wollen die alle Spiele gewinnen, das sind Leistungssportler. Deshalb wird das auch nicht an der Einstellung liegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft verstanden hat, dass man jetzt performt, dass Niko Kovac der Richtige dafür ist. Und wenn die Mannschaft fit bleibt, sage ich, ist sie titelreif.
Okay. Das war die Einschätzung unserer beiden Experten. Wir sind sehr gespannt, wo wir am Ende der Saison stehen werden. Uns würde jetzt aber eure Meinung noch interessieren. Teilt sie uns doch gerne mit, entweder in den Kommentaren bei Spotify oder bei YouTube. Schreibt uns da auch gerne Feedback rein. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu lesen. Und bis dahin könnt ihr auch sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Unter watz_bvb sind wir da vertreten, geben euch da auch exklusive Einblicke, auch aus dem Reporter-Dasein und werden da auch ein Gewinnspiel haben und werden dieses schöne Trikot, was ihr hier vor uns auf dem Tisch liegen seht, einmal verlosen. Also genau, Christian, zeig's auch mal gerne.
So, hier, komm. Da ist die meine, ne? So, sehr schön. Genau. Also die Meinungen gehen ja auseinander, aber...
Das neue Heimtrikot des BVB, das könnt ihr da auf jeden Fall gewinnen. Ja, jetzt danke schon mal an meine beiden Experten hier. Es war sehr schön mit euch. Das war unsere erste Folge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen. Schön, dass ihr auch dabei wart. Und wir hoffen sehr, dass wir euch nächste Woche wieder hier hören. Und bis dahin, lasst uns gerne ein Follow da, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.